freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann und über Israel sprechen. Israel ist ja gerade sowieso in aller Munde seit dem 7. Oktober. Kaum eine Nachrichtensendung, wo nicht Israel erwähnt wird. Aber wir sind da immer so in der Gegenwart, in dem, was jetzt gerade ist, eben diese große Katastrophe vom 7. Oktober, die Geiseln, der Gaza-Krieg, das sind auch alles sehr, sehr wichtige Dinge. Auf die will ich heute gar nicht so sehr eingehen, weil für uns als Christen doch was anderes maßgeblich ist, nämlich wie steht denn eigentlich Gott zu Israel? Und dazu müssen wir in die Bibel schauen. Ich möchte euch heute die Bundesgeschichte kurz vorstellen. Wir haben ja wenig Zeit und ich muss da 2000 Jahre abklappern, aber ich schaffe das. Wir springen einfach ein paar Stellen rein, wo richtig was passiert ist in Sachen Bund und werden uns das anschauen, was Gott hier tut, was Gott gesagt hat und was an Verheißungen Israel mit auf den Weg gegeben hat. Die Geschichte Israels fängt an mit einem ganz besonders bemerkenswerten Wort Gottes an eine ganz besonders bemerkenswerte Person. Und die kennt ihr auch alle, das ist nämlich der Abraham. Was hat Abraham eigentlich gemacht, bevor ihn Gott in Bewegung gesetzt hat? Das war ganz einfach. Er saß draußen in seiner Steppe und hat sein Kleinvieh gehütet. Das macht ein ordentlicher Nomade und das macht er so Tag für Tag. Und es ist auch manchmal eine ganz schön langweilige Geschichte. Und da mitten rein spricht Gott zu Abraham ganz bemerkenswerte Dinge. Und die haben wir in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, der Abraham-Bund. Jetzt gucke ich mal gleich, ob der Beamer funktioniert. Jawohl, alles in Ordnung. Da habe ich es euch mitgebracht, 1. Mose 12, 1 bis 3. Dieser Mann, der kennt Gott gar nicht. Gott kommt in sein Leben. Und was er ihm sagt, das hat sich wirklich gewaschen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Land. Und ich werde dich zu einer großen Nation oder zu einem großen Volk machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Stellt euch das mal vor, der Abraham sitzt da, wie gesagt, er kennt Gott gar nicht und Gott kommt in sein Leben und gibt ihm diese dreifache Verheißung mit. Das erste Element, Abraham, mach dich mal auf, ich habe ein Land für dich, ja, ein richtiges physisches Land, nämlich das Land Kanaan, das gelobte Land, das Land, wo Israel immer gelebt hat und auch heute wieder lebt, genau dieses Land, aber das weiß er ja noch gar nicht, ja. Jetzt stellt euch mal vor, die Melanie würde nächste Woche wieder den Gottesdienst leiten und würde sich hier vorne hinstellen und sagen, boah, der Herr ist mir begegnet, ich krieg Belgien. Dann würdest du dich vielleicht freuen, Melanie, aber ich glaube, hier hätten wir ein paar Sorgenfalten bei den Brüdern und Schwestern hier in der Gemeinde. Was ist mit unserer Melanie los? Ja, ein Rad ab, Land. Ja. Aber genau so war es damals. Abraham, für dich ist ein Land vorbereitet, das sollst du kriegen. Das Zweite, aus Abraham soll ein großes Volk hervorgehen. Und genau diese beiden Elemente, Volk plus Land, das ergibt zusammen das, was wir unter einer Nation verstehen. Deutsches Volk plus deutsches Land gleich deutsche Nation, französisches Volk plus französisches Land gleich deutsche Nation. Dem Abraham wird versprochen, dass aus ihm eine Nation hervorgeht. Und diese Nation ist natürlich klar, welche das ist, habe ich mich versprochen, wahrscheinlich. Habe es gar nicht gemerkt. Diese Nation ist natürlich, ihr wisst alle, die Nation Israel. Ja? Israel unter Mose rausgeführt, unter Josua ins Land hinein, unter David groß geworden, die größte Ausdehnung, eine schöne Nation damals gewesen. Das wird dem Abraham versprochen, du kriegst deine Nation. Jetzt ist aber dieses Israel-Projekt nicht Selbstzweck, sondern damit verfolgt Gott ein ganz besonderes Ziel und es ist wieder bemerkenswert. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Sippen, alle Sprachen, alle Familie, alle Länder, alle Nationen der Erde. Israel soll zum Segen werden, und zwar zum Segen für die ganze Welt. Das sind jetzt wirklich richtig handfeste Verheißungen. Dieser Text gehört zu den größten Verheißungstexten prophetischer Art in der ganzen Bibel. Jetzt stelle ich mir vor, der Abraham sitzt dort, kann sich vielleicht vorstellen, okay, wenn ich mich aufmache, irgendwo wartet ein Land auf mich, da gehe ich hin, das kann ich bekommen, kann er sich vorstellen. Er kann sich auch vorstellen, dass aus ihm ein Volk hervorgeht. Natürlich kann der Mann auch rechnen, weiß, es dauert ein paar hundert Jahre, geht nicht ganz so schnell. und hat ja auch gleich mal nicht geklappt mit dem Isaac. Das war ja gleich mal eine längere Geschichte, aber schlussendlich, das ist noch vorstellbar. Aber wie sowas dann zum Segen der gesamten Menschheit werden soll, ich glaube, da hatte er keinerlei Vorstellungen. Und er wusste auch, diese Verheißung geht weit über seine Lebenszeit hinaus. Diese Verheißung ist die Magna Carta Israels. Jeder fromme Jude kennt sie. Jeder fromme Jude weiß, dazu sind wir da, um zum Segen der Welt zu werden. Sei es in Israel, sei es in Deutschland oder in anderen Nationen. Fromme Juden wissen das. Sie kennen diese Berufung. Und sie wissen auch, dass Gott hier etwas ganz Besonderes gemacht hat. Er hat sich nämlich selber zum Gott Israels gemacht. Durch dieses Wort, durch dieses Versprechen, durch diese Bindung an Abraham und seine Nachkommen hat er gesagt, hey, ab jetzt bin ich der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, so wird er oft genannt in der Bibel, oder der Gott Israels. In dieser Sekunde ist es geschehen, hier hat Gott sich an Israel gebunden und hat diese Bindung nie wieder aufgelöst. Das heißt, wenn wir heute durch Jesus Kinder Gottes werden, dann müssen wir uns mal klar machen, wo wir da eigentlich landen. Wir landen bei dem Gott Israels. Das ist auch unser Gott, dem wir dienen, den wir anbeten dürfen. Das Zweite, was hier so bemerkenswert ist, und das erklärt schon ganz arg viel, im Grunde sogar den Hintergrund vom 7. Oktober, dass Gott auf dieses Land, das gelobte Land, Kanaan, wie gesagt, das Land Israels, dass auf diesem Land von Gott her eine Bestimmung liegt. Das ist Land, Gottes Land für Israel. Das ist Land für sein Israel-Projekt. Da soll sein Volk wohnen, da will er mit seinem Volk zusammen sein. Diesen Ort hat er selber ausgewählt und bestimmt. Da soll die ganze Israel-Geschichte stattfinden. Seid ihr da? Ihr seid so ruhig, ihr seid da. Sehr gut. Also, wir haben eine dreifache Verheißung, Volk plus Land gleich Nation. Wir haben ein Ziel zum Segen der Welt. Wir haben eine Bestimmung auf diesem Land, deswegen diese Konflikte. Und wir haben einen Gott, der sich bewegt, der sich an Abraham, Isaak, Jakob, der sich an das Volk Israel bindet durch seine Versprechen, durch seine Verheißungen. Ihr sollt mein Volk sein. Ganz gravierende Dinge, wird wenig gepredigt, vielleicht hört ihr es auch zum ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr es nicht zum ersten Mal hört, das sind nämlich sehr, sehr elementare Dinge der biblischen Theologie. Jetzt wissen wir, dass hier erstmal über lange Zeit gar nichts passiert ist. Abraham landet zwar in diesem Land, aber weiter als bis zur Grabeshöhle Machpelah kommt er gar nicht. Die Nachkommen unter Jakob, die wandern schon gleich wieder aus, weil sie Hunger haben. Ägypten, da wird Israel zu einem großen Volk, zu einer stattlichen Gruppe, die dann unter Mose rausgeführt wird aus Ägypten. Da waren sie in der Knechtschaft, das wisst ihr alles, alles Kindergottesdienst, ja. Und dann kommen sie da an dieses Schilfmeer. Gott spaltet das Schilfmeer. Sie können alle durchmarschieren, sind gerettet. Die ägyptischen Armeen gehen darin unter. Eine ganz gewaltige Sache. Und ihr müsst wissen, setzen wir uns mal in die Situation rein. Israel hat zu diesem Zeitpunkt noch wenig Ahnung von Gott. Was wissen die denn? Ein paar Vätergeschichten von Abraham, Isaak, Jakob, Josef, die hat man natürlich weiter erzählt, die hat man bewahrt, die hat man seinen Kindern am Lagerfeuer abends erzählt und den Enkeln, das war schon klar. Aber sonst war da ganz wenig da und vor allem auch keine eigene Gottesbeziehung im engeren Sinn des Wortes. Da war wenig da im Volk Israel. Jetzt erleben sie zum ersten Mal diesen Gott auf diese handgreifliche Weise. Wir haben einen allmächtigen Gott. Wir haben einen Befreiergott, wir haben einen Gott, der sich für uns einsetzt, der mit seiner Power kommt und für uns da ist. Das ist die Ersterfahrung Israels. Und das muss man jetzt im Hinterkopf haben, wenn wir zur nächsten Bundesstation kommen, nämlich am Sinai. Diese Bundesstation ist ein bisschen geläufiger, 2. Mose 19, ab Vers 4, nur ein paar Verse. Ihr müsstet eigentlich das ganze sogenannte Bundesbuch lesen, Kapitel 19 bis 24, das könnt ihr zu Hause tun, hier mal nur diese paar Verse. Und da sagt Gott, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Da haben wir die Nation wieder. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Fangen wir mal hinten an. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ganz spontane Entscheidung vom ganzen Volk. Wie kommt's dazu? Ich glaube, das können wir leicht nachvollziehen. Wenn man Gott in dieser Weise gemeinschaftlich erlebt hat, Auszug aus Ägypten, diese große Rettungstat, und dann kommt dieser Gott ums Eck und sagt, hey Freunde, mit euch möchte ich gern weitermachen, ich will mit euch durchs Leben gehen, ihr sollt mein Volk sein, ich habe Interesse an euch, ich bleibe bei euch. Ich hätte gern nur, dass ihr dann auch entsprechend lebt, ja, dass ihr nicht irgendeine Nation, nicht irgendein Volk seid, sondern dass ihr heilig lebt. Das Wort kommt hier, heilige Nation. Dann sagt doch jeder, der einigermaßen normal ist, na klar, wenn ich die Chance habe, mit diesem Gott unterwegs zu sein, dann will ich das auch tun, dann machen wir das miteinander. Und diese paar Regeln, diese paar Bestimmungen, die beachten wir. Das, was er uns mit auf den Weg gibt, was er für Erwartungen an uns hat. Und die Tora sind ja nur, laut Zählung der jüdischen Rabbinen, 613 Geh- und Verbote. Das ist wenig, als unsere Straßenverkehrsordnung hat. Ist also nicht so dolle. Und das haben die auch gesagt, okay, das machen wir, das beachten wir, dann ist Gott mit uns unterwegs und dann sind wir das Volk, das mit Gott leben darf, mit dem lebendigen Gott. Was für eine Auszeichnung, was für ein Vorrecht. Wie gesagt, Gott hat diese kleinen Bedingungen oder auch großen, seine Tora, seinen Willen, den er darin äußert. Warum macht er das denn überhaupt? Weil er eine ganz bestimmte Vorstellung hat. Hier sagt er, ich möchte, dass ihr eine heilige Nation seid. Ein heiliges Volk. Jetzt ist ja Israel aus Ägypten gekommen, die haben ja überhaupt gar keine Ahnung, was bedeutet denn heilig? Was entspricht denn Gott? Den kennen wir ja gar nicht. Und Gott sagt, kein Problem, Freunde, das erkläre ich euch. Hier ist meine Tora. Tora heißt Weisungen, Anweisungen, Orientierung wird da gegeben. Achtet diese Regeln und dann sind wir miteinander gut unterwegs, dann passt's. Ganz tolle Geschichte, ein sehr schöner Moment. Gott und Israel zusammen im Bund haben sich verbündet, haben Ja zueinander gesagt, gehen jetzt miteinander durchs Leben. Jetzt könnte man denken, da endet die Bibel, ist ja alles klar, alles geregelt. Pfeifendeckel, leider ist es nicht der Fall, ihr wisst es gut, ihr kennt die Prophetenbücher, ihr kennt die Geschichtsbücher. Ihr wisst gut, dass es nicht so rosig weiterging, wie es hier angefangen hat. Israel hat sehr schnell den Bund gebrochen, hat häufig den Bund gebrochen, hat die Tora missachtet, ist in Sünde gefallen, ist in Götzendienst gefallen. Und so haben wir über Jahrhunderte hinweg, das kann man ja in den Geschichts- und in den Prophetenbüchern nachlesen, über Jahrhunderte hinweg das Ringen Gottes um sein Volk, ohne dass es so richtig zu einem Durchbruch gekommen wäre. Gott wird dann sogar ganz handgreiflich und straft auch, er bringt Gericht. 721 vor Christus kommen die Assyrer, das große Weltreich aus dem Norden, machen das Nordreich Israel platt. 526 vor Christus findet dann das babylonische, 586 vor Christus findet dann das babylonische Exil statt. Das Südreich Juda muss ins Exil nach Babylon, wird verschleppt. Das war ein ganz, ganz massiver Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Interessant ist nun, das müsst ihr mal nachlesen, zum Beispiel bei Jeremia oder Hesekiel, das sind ja die massivsten Gerichtsprediger, dass genau in dieser Zeit, wo auch diese Gerichtsankündigungen so stark waren, gleichzeitig die größten Verheißungen und Gnadenworte Gottes Israel mit auf den Weg gegeben worden sind. Das ist gewaltig. Und Gott sagt hier bei Jeremia zum Beispiel, in Jeremia 30 bis 33, Freunde, ihr müsst jetzt zwar ins Exil, aber es wird nicht für immer sein. Ihr werdet irgendwann zurückkehren, ich werde euch wieder zurückbringen und sogar ich werde noch mehr tun. Am Ende der Tage, Endzeitverheißungen kommen dort, da werde ich euch umfassend wiederherstellen. Ihr werdet wieder in eurem Land sein, ihr werdet wieder eine freie Nation sein, die Nation Gottes. Und ich werde euch von innen heraus erneuern, ich werde euch ein neues Herz geben, ich werde euch umfassend wiederherstellen und erlösen. Das sind Verheißungen Gottes an Israel. Eine dieser Verheißungen steht in Jeremia 31, die Verse 31 bis 33, das ist die nächste Bundesstation. Und da ist jetzt was ganz, ganz Spannendes, da ist von einem neuen Bund die Rede. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, worauf bezieht sich das, der neue Bund. Welches ist denn dann der alte Bund, der Mose-Bund oder der Abraham-Bund? Wir haben ja schon zwei Stationen, also lest mal unter dieser Fragestellung mit, worauf bezieht sich denn hier diese Verheißung dieses neuen Bundes? Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Das ist jetzt im Hebräischen, im Prophetischen ist es endzeitliche Sprache. Da sind wir weit in der Zukunft. Tage kommen, Endzeit. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Jetzt wird erstmal gesagt, wie dieser neue Bund nicht sein wird. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern, jetzt wird ein neuer Bund erklärt, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz, meine Tora, in ihr Inneres legen und werde es auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist die Prophetenformel für Israel, die kommt häufig bei den Propheten vor. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott und Israel kommen zusammen für alle Zeiten. Es gibt ein Happy End und dann ist alles gut. Aber jetzt mal Frage an euch. Ihr seid ja, glaube ich, sehr bibelkundig und fit unterwegs. Oder wir werden zumindest gleich feststellen, ob das so ist. Dieser neue Bund, bezieht er sich jetzt auf den Mose-Bund oder auf den Abraham-Bund? Und wenn ihr da eine Meinung dazu habt, aus dem Text heraus, dann begründet es bitte, woran macht ihr das denn fest? Die Familie Kluge darf jetzt erstmal nichts sagen, ihr seid der Joker. Wenn keiner was sagt, frage ich euch, worauf bezieht sich diese Verheißung des neuen Bundes? Auf den Mose-Bund oder auf den Abraham-Bund? Beide kennen wir ja jetzt. Da sind wir noch gar nicht gewesen. Wir sind bei Jeremia. Da müssen wir noch ein paar hundert Jahre warten. Mose, warum? So im Gefühl noch. Bitte? Genau. Und das Gesetz ist auch Thema des neuen Bundes. Ich werde mein Gesetz, Torah, in ihr Inneres schreiben. Sehr gut, ganz tolle Beobachtung. Es geht im Neuen Bund um das Gesetz und es geht auch im Mose-Bund um das Gesetz. Da passiert jetzt was. Bei Abraham, da ist von Gesetz noch gar nicht die Rede. Das ist einfach ein Versprechen von Gott einseitig an Abraham gegeben. Aber hier haben wir die Verbindung, die Brücke. Es geht um das Gesetz im Mose-Bund wie in diesem Neuen Bund von Jeremia. Das ist der erste Hinweis. Aber schaut mal in Vers 32, da gibt es noch mehr Hinweise in diese Richtung. Dass es um den Mose-Bund geht. Was könnt ihr denn da lesen? Genau, dieser alte Bund, auf den hier zurückgegriffen wird, ist der in der Zeit des Exodus, des Auszugs aus Ägypten unter Mose. Da sind wir wieder genau an diesem Mose-Bund, an dieser Stelle. Und es gibt sogar noch einen dritten Hinweis, diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Israel hat den Mose-Bund gebrochen durch Ungehorsam. Denn Abrahams Bund konnte keiner brechen. Warum? Weil es ein Versprechen einseitig von Gott ist. Da gab es gar keine Möglichkeit, diesen Bund zu brechen. Okay, sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wir wissen, dieser neue Bund bezieht sich auf den Mose-Bund. Und was ist denn jetzt eigentlich das Neue am neuen Bund? Hat jetzt Gott gesagt, nach ein paar hundert Jahren, als er Erfahrungen gesammelt hat, hat er gesagt, ja, Mann, klappt nicht mit Israel, 613G und Verbot, ist ein bisschen zu viel. Da streichen wir was weg, wir machen da 276 draus. Auch 10 Gebote sind zu viel, das schaffen nicht mal die schwäbischen Konfirmanden. Da machen wir 4 draus und dann mache ich mittwochabends noch ein bisschen Yoga und entspanne mich ein bisschen und dann klappt es schon zwischen mir und Israel. Ist es denn so oder was ist denn das Neue am neuen Bund? Beziehung. Nein, nichts Beziehung, steht nirgends Beziehung. Ja, genau. Genau diese Tora, die Gott dem Mose gegeben hat und an der Israel immer wieder gescheitert ist, weil das Herz nicht gestimmt hat. Und das ist bei den Juden ja genau das Gleiche wie bei allen Menschen auf der Erde. Im Herzen des normalen Menschen ist Sünde drin und Sünde begehrt auf gegen die Tora Gottes. Also im Herzen stimmt was nicht. Und jetzt sagt Gott, okay, ich ändere nicht meine Tora, die ist heilig, gerecht und gut. Das sagt Paulus noch im Römerbrief, heilig, gerecht und gut, die ist super. Meine Tora ist super, meine Weisungen sind recht, mein Wille ist in Ordnung, der ist gerecht, denn da kann ich nichts wegnehmen. Wo liegt denn der Fehler? In den Herzen meiner Israeliten. Also werde ich ihre Herzen neu machen, indem ich die Tora in ihre Herzen hineinschreibe. Und jetzt stellt euch das mal vor, was hier gesagt wird. Siehe, Tage kommen, da wird Gott die Herzen des gesamten jüdischen Volkes kollektiv anrühren und verwandeln, von innen heraus neue Menschen schaffen. Das ist ja nahezu unvorstellbar, wie er sowas machen will. Jetzt ist natürlich richtig, du hast schon gesagt, wir landen da noch bei Jesus und es geschieht durch den Heiligen Geist und durch die Erlösungskraft von Jesus, aber das weiß damals noch keiner. Eine ungeheure Verheißung, neue Herzen werden gemacht, ganz Israel wird zurückgebracht in sein Land, die Juden werden von innen erneuert, von außen wiederhergestellt und dann ist Israel in voller Freiheit, in voller Erlösung und in seiner vollen Bestimmung. Das ist eine Verheißung. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt denn der neue Bund in Existenz? Und da springen wir wieder ein paar hundert Jahre nach vorne. Wir sind im ersten Jahrhundert nach Christus. Wir landen tatsächlich in Jerusalem in einem Obergemach. Und da sitzt ein jüdischer Rabbi, er feiert mit seinen Jüngern den Zederabend kurz vor Pessach. Aber er ist eigentlich sehr verhalten drauf, nicht so die Stimmungskanone, sondern eher bedächtig. Und mitten in diesem Sedermahl, da kreist Wein, da kreist Brot, es gehört da einfach zur Liturgie dazu, sagt dieser Rabbi, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass ich von Jesus spreche, ganz besondere Worte. Da sagt er nämlich, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Abendmahlsworte, die kennen wir, die sagen wir so leicht daher. Für die Leute damals, für die 12 Jünger, war das mindblowing, würde man heute sagen, ja, war das der Mega-Hammer, weil sie wissen ja von dem Scheitern Israels. Sie wissen von der Verheißung von Jeremia, da kommt ein neuer Bund. Ist ein Signalwort für sie, da sind die aus dem Häuschen und sagen, boah, jetzt kommt der neue Bund durch Jesus, durch sein Kreuzestod. Wird die Sünde besiegt, wird Erlösung geschaffen, wird dann auch der Heilige Geist gegeben, werden neue Menschen gemacht. Wir können jetzt endlich dieses neue Herz bekommen, in den neuen Bund gehen, mit Gott durchstarten und alle Verheißungen erleben, die Gott über die Jahrhunderte gegeben hat. Eine ganz gewaltige Geschichte. Jetzt sollte man denken, Israel startet da durch, wenn nicht vor Ostern, dann wenigstens danach, als Gott, als Jesus sich offenbart hat, als die Erlösungstat geschehen war, als der Geist Gottes gegeben worden war, alle starten durch und sagen, wow, die Zeit des neuen Bundes ist gekommen, da gehen wir rein. War aber wieder nicht so. Es hat in Israel eine große Erweckung gegeben. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte an Pfingsten und auch danach noch. Also Tausende kamen zum Glauben an Jesus. Und es gibt auch heute noch viele messianische Juden, die an Jesus glauben. Es werden auch immer mehr. Aber trotzdem, die große Masse des Volkes ist nicht erreicht worden. Die Führenden sind nicht erreicht worden, die das Sagen hatten. Also Israel hat im Grunde abgelehnt, ist nicht durchgebrochen in diesen neuen Bund hinein. Und das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz bittere Sache. An dieser Stelle ist dann später in der Kirchengeschichte einer der größten Fehler passiert, den wir als Christen jemals gemacht haben. Da haben Leute, Christen, vielleicht schon im ersten, aber spätestens im zweiten Jahrhundert gesagt, okay, wenn Israel nichts von Jesus wissen will, dann müssen wir daraus schließen, dass Gott mit Israel jetzt Schluss gemacht hat. Gott hat Israel ausrangiert, das ist unsere Meinung, und hat Israel durch die Gemeinde Jesu ersetzt. Jetzt macht er also mit den Christen weiter. Deshalb heißt diese Theologie auch Ersatztheologie, weil Israel durch die Gemeinde ersetzt wird. Und das war dann die Mainstream-Israel-Theologie über die letzten fast 2000 Jahre hinweg. Fast immer und fast überall und fast durchweg hat man das geglaubt. Gott hat mit Israel Schluss gemacht und macht jetzt mit der Gemeinde Jesu weiter. Warum ist diese Theologie wirklich eine Irrlehre? Warum ist diese Ersatztheologie falsch? Das haben wir schon viel gehört, jetzt möchte ich euch fragen. Warum ist dieses Denken, diese Ersatztheologie falsch? Weil er zu seinem Wort steht. Weil er zu seinem Wort steht und konkret jetzt zu welchem Wort? Ja? Bitte? Gott bricht keinen Bund. Amen. Israel hat den Bund gebrochen, das steht aber auf einem anderen Blatt. Gott bricht keinen Bund, er hat sich gebunden, Abrahams Bund, der steht immer noch, da hat sich ja nichts verändert. Ja. Gott bricht keinen Bund. Oder denkt auch an die Jeremia-Verheißung, der neue Bund. Gott sagt, siehe, Tage kommen, da werde ich.
Und wenn es jetzt im ersten Anlauf, beim ersten Kommen von Jesus noch nicht geklappt hat, dann klappt es beim zweiten Kommen. Aber Gott hat versprochen, ich werde mein Volk Israel eines Tages von innen heraus erneuern und ihnen neue Herzen geben. Auch da ist er im Wort noch, auch da hat er eine Verheißung gegeben, auch darauf ist noch zu warten. Also von daher ist es ganz klar von den biblischen Zusammenhängen, ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, dass Israel natürlich immer noch Bundesvolk Gottes ist, immer noch in der Erwählung steht. Und genau das hat auch Paulus selbstverständlich gewusst und sogar im Römerbrief vertreten. Ich zeig's euch, Römer 11, ein ganz wichtiges Kapitel in Israel-Fragen. Da stellt er genau diese ersatztheologische Frage und fragt, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ja genau Ersatztheologie. Israel weg, mit der Gemeinde Jesu weitermachen. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und die Antwort ist im Griechischen eine ganz intensive Verneinungsform. Mägeneuton. Auf keinen Fall. Und damit ihr das nie wieder vergesst, möchte ich euch jetzt mal diese Frage stellen und ich hätte gern eine lautstarke und glaubensstarke Antwort von euch, soweit ihr das in der Hitze heute noch hinkriegt. Ja, also ich frage euch, hat Gott etwa sein Volk verstoßen?
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Und dann geht's weiter. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Gott bleibt bei seiner Erwählung, obwohl Israel nicht zum Glauben ans Evangelium gekommen ist. Auf Gottes Seite hat sich nichts verändert. Ja, und dann legt sich's auch nahe und wundert einen nicht, wenn man im Römerbrief dann weiterliest, dass schon wieder noch so eine Mega-Verheißung kommt. Das ist bei Israel-Fragen immer so, da kommen die ganz großen Verheißungen. In Römer 11, Vers 26 sagt Paulus tatsächlich, dass am Ende ganz Israel gerettet werden wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Wir werden gerettet werden im Endgericht, weil wir an Jesus glauben. Israel wird gerettet werden, mit Sicherheit auch durch Jesus, das ist keine Frage. Und dann werden wir, die Gemeinde Jesu und Israel, zusammen die Ewigkeit verbringen. Ja, und wenn wir das wissen, dass Israel eben nicht auf der Strecke geblieben ist, dass es mit Israel weitergeht, dass Gott bei seinem Bund bleibt, Gott bricht keinen Bund, dass Gott bei seiner Erwählung bleibt, er nimmt diese Erwählung nicht zurück, dass Gott bei seiner Liebe bleibt für Israel, da könnte ich jetzt noch weitere Schriftstellen anführen, dann ist ja die Frage, was machen wir jetzt als Gemeinde Jesu eigentlich damit? Und wisst ihr was? Wir bei Christen an der Seite Israels, wir haben daraus eine Konsequenz gezogen, eine einfache, aber eine fundamentale. Wir haben gesagt, wenn wir das wissen, dann bleibt uns eigentlich nur eins übrig. Wir als Christen müssen an der Seite Israels stehen, müssen an der Seite des jüdischen Volkes stehen. Und deswegen dieser komische und bescheuerte Name Christen an der Seite Israels, müsst ihr euch nicht merken, ich weiß, ist kompliziert, aber da ist unser ganzes Herz, das ganze Programm und eigentlich die ganze biblische Israel-Lehre drin. Wenn Gott sich zum Gott Israels gemacht hat und es auch bleibt und mit Israel durchkommt und Israel sogar gerettet kriegt, dass er mit Israel zusammen die Ewigkeit verbringen kann, wenn Gott das schafft und wenn er das macht, und wenn er Israel wiederherstellt, sogar in seinem eigenen Land wieder sammelt, wie wir es jetzt seit 100 Jahren hören, wenn all diese Dinge geschehen, wenn wir wissen, wie Gott mit seinem Volk verfährt, dann müssten wir doch als seine Kinder sagen, okay Gott, okay Vater, wir sehen, was du da tust, wir machen mit. Wir sind dabei. Wir unterstützen dieses Projekt. Wir sind für Israel da. Wir dienen. Wir haben ein offenes Ohr, wir teilen so manchen Schmerz, wir unterstützen in schwierigen Situationen. Und das ist genau das, was jedes Israel-Werk in Deutschland und auf der ganzen Welt macht, eben diese Dinge. In Deutschland gibt es um die 100 Israel-Werke, kleinere und größere. Weltweit gibt es große Israel-Bewegungen. Wir selber als Christen an der Seite Israels gehören zu Christians for Israel International mit Sitz in Holland. In 40 Ländern der Erde gibt es uns sozusagen von dieser Bewegung. Es sind Christen, die sich aufgemacht haben und sagen, Herr, wenn du der Gott Israels bist und auch bleibst, dann will ich mit dir unterwegs sein und eben auch für dein Volk mich einsetzen und mich verwenden. Nachvollziehbar? Möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mehr über Israel wissen als der Normalmensch. Wir wissen mehr, weil wir dein Wort haben. die Bibel. Wir wissen mehr, weil du Offenbarung gegeben hast. Wir wissen mehr, weil du dein Herz und dein Handeln mit Israel uns offengelegt hast, sodass wir Bescheid wissen. Und Herr, ich bin immer wieder bewegt über die großen Verheißungen, die du Israel gegeben hast. Der Abraham-Bund, der neue Bund, Paulus, ganz Israel wird gerettet werden. Diese Heilsperspektiven, diese Heilslinien, und es gibt noch so viele andere Texte. Du hast große, maximal große Verheißungen gegeben für dein erwähltes Volk, für dein Bundesvolk Israel. Herr, und rühr du heute unsere Herzen an, dass in uns etwas freigesetzt wird, uns doch auch neben oder hinter dieses Volk zu stellen und zu sagen, wenigstens mal in unserem Inneren, liebe Juden, ihr seid von Gott erwählt, ihr steht im Bund mit Gott und wir stellen uns hinter euch als das erwählte Volk, als das Volk, das Gott für sich genommen und bestimmt hat. Ich danke dir, Herr, dass du verheißen hast, darauf einen Segen zu legen. Und ich glaube, jeder, der im Israel-Bereich unterwegs ist, kann von diesem Segen berichten und diesen Segen bezeugen. Es liegt dein Segen drin, dein Volk zu segnen. Das hast du schon ganz am Anfang dem Abraham gesagt. Nimm uns mit hinein, Geist Gottes, stell uns an die Seite Israels. Lass uns diesen Segen bekommen und gib uns ein reines, ein gutes Herz, das für Israel schlägt. Wirke du in unserer Mitte. Amen.